Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das sind Geschichten, die man sich gerne erzählt. Das ist das, wovon sehr viele Menschen träumen. Aber es gibt Realitätssinn und ich habe euch gebracht in einem Video.
Mitte der 80er Jahre gewann Evelyn Adams aus New Jersey gleich zweimal. Einmal 1985 und erneut 1986. Die insgesamt 5,4 Millionen Dollar verspielte sie in Atlantic City. Heute wohnt sie in einer Wohnwagensiedlung. Michael Carroll gewann 2002 die unglaubliche Summe von 9,7 Millionen Pfund. Er liebte das Leben auf der Überholspur und verprasste sein Geld für Kokain, Partys, Nutten und Autos. Zuletzt soll er gehofft haben, seinen alten Job als Müllmann wiederzubekommen. Kelly war gerade einmal 16 Jahre alt, als sie im Jahr 2003 1,9 Millionen Pfund gewann. Zu jung, um zu wissen, wie man es verwaltet und damit umgehen sollte. Sie führt eine Beziehung mit einem Loser, hat zwei Kinder und verpulverte ihr Geld auf Partys, Urlauben und Geschenke für ihre Freunde. Jetzt arbeitet sie als Putzfrau.
Tragische Geschichten, wie ich finde, die kommen an einen Punkt, zerstört. So ging es auch einem jungen Mann, von dem ich heute euch etwas mehr erzählen möchte. Er hatte es erlebt, wie diese drei Beispiele. Von heute auf morgen war er steinreich. Und er zog in die nächste Großstadt und begann seinen Luxus zu genießen. Er sicherte sich den VIP-Bereich in den besten Bars und Diskotheken. Und die Leute, die Freunde, die scharten sich um ihn. Die Frauen kamen von ganz alleine auf ihn zu, denn wenn er da war, hörte der Champagner nicht mehr auf zu fließen. Jeder wollte in seiner Nähe sein, denn wenn er kam, gab es nur das Beste vom Besten. Er wollte die Fülle des Lebens genießen. Sein lang ersehnter Traum, Geld zu haben, unabhängig zu sein, sich alles zu gönnen, ist endlich in Erfüllung gegangen. Doch ehe er sich versah, zerplatzte dieser Traum. Er kalkuliert. Sein Portemonnaie wurde immer und immer dünner und auch seine Freunde nahmen immer mehr ab. Und irgendwann landete er in der Gosse. Er hatte nichts mehr und er fing an, er war darauf angewiesen zu betteln, um zu überleben. Er bettelte um Arbeit. Er bettelte um Essen, er bettelte um Kleingeld, denn der Hunger und der Durst, sie machten ihn fertig. Das Problem war zu dieser Zeit, die wirtschaftliche Lage war sehr schlecht und es war nur schwer, überhaupt etwas zu finden. So zog er durch die Großstadt, um die Mülltonnen zu durchsuchen und vielleicht ein paar Pfandflaschen zu finden und so wenigstens ein bisschen Kleingeld zu haben, um sich etwas zu leisten. Dass er an dem Punkt irgendwann endet und landet, das hätte er nie für möglich gehalten. So schnell war sein großer Traum, sein Luxus weg. Damit hätte er selbst eher nicht gerechnet. Und irgendwann, als er so durch die Stadt zog, sah er, wie ein Bauer sein Vieh gefüttert hat und ihm lief tatsächlich das Wasser im Mund zusammen. Und er denkt, dieses Vieh, dem geht es besser als mir. Es bekommt regelmäßig gutes Essen, es wird dick und freut sich. Und was ist mit mir? Warum geht es diesen Viechern besser als mir? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch kein Leben. So kann ich doch nicht weitermachen. Und er wurde frustriert. Er hat überlegt, was er machen sollte. Und dann kam ihm der Gedanke, vielleicht sollte ich doch zurück nach Hause. Aber ich bin doch von da weg. Ich wollte es dir noch allen beweisen und jetzt angekrochen kommen? Wie jämmerlich ist das denn? Wie erbärmlich ist das denn? Kann ich überhaupt wieder zurück? Nach all dem, was ich meinem Vater angetan habe? Wird er mich überhaupt wieder aufnehmen? Wird mein Vater mir überhaupt wieder verzeihen können? Seinen Vater zu arbeiten. Sein Vater hat ein Riesenunternehmen und er war da eine wichtige Rolle als Sohn, aber er wollte das nicht. Er wollte sein Leben selber bestimmen und so ging er eines Tages zu seinem Vater und sagte, Ach, Papa, ich wünschte, du wärst tot. Weißt du, wenn du sterben würdest, du hast so viel, ich würde endlich mein Erbe bekommen und dann kann ich mein Leben selber leben. Aber solange du noch kleiner Mann, sag mal, wie lange abzugeben? Mein Sohn würde dir das sagen, ins Gesicht. Ich weiß nicht, was du denkst, aber einen rüberziehen und aus dem Haus schmeißen. Ja, so einen will man doch nicht zu Hause haben. Aber der Vater, er reagiert ganz anders. Es war der jüngste von zwei Söhnen und rechtlich stand ihm ein Erbe von einem Drittel des Gesamtbesitzes zu. Wenn man sehr wohlhabend ist und letztes, was man hat, hat man nicht mal eben unterm Kopfkissen liegen. Und der Vater fing an, Felder, Besitz, Eigentum, Aktien zu verkaufen, um dieses Geld ranzutreiben. Er sammelte dieses Geld zusammen, es hat ein bisschen gedauert, er geht zu seinem Sohn und sagt, Entschuldigung, dass es ein bisschen länger gedauert hat, hier hast du das Geld. Und der Sohn bedankt sich nicht, einfach nur weg. Das Zuhause, die Familie hinter sich lassen und ab in die nächste Stadt. Jetzt kann ich richtig einen drauf machen. Jetzt habe ich, was ich will. Jetzt kann ich ein Leben auf der Überholspur führen. Und jetzt sitzt er im Dreck. Und er weiß nicht weiter. Und er stellt sich immer wieder die Frage, kann ich nach Hause kommen? Oder wie wird mein Vater reagieren? Wird er die Hunde auf mich hetzen, wenn er mich sieht? Und er saß da und überlegt den ganzen Tag und plötzlich kam ihm die Idee, was ist, wenn ich für meinen Vater arbeite? Mein Vater bezahlt seine Mitarbeiter gut. Er zahlt regelmäßig und pünktlich. Wenn ich für meinen Vater arbeite, dann geht es mir viel besser als den Schweinen, die hier gefüttert werden. Dann kann ich mir eine Wohnung im Nachbardorf leisten, dann habe ich ein solides Einkommen und dann bleibt sogar noch eine Zahle. Ja, dachte er, das ist eine Idee. Aber wie kann er überzeugen, dass er mich anstellt? Und so fing er an, sich einen Plan zu entwerfen, sich Argumente auszudenken, zurechtzulegen. Was könnte mein Vater sagen? Was reagiere ich? Wie reagiere ich? Was antworte ich? Und er macht sich seine Gedanken und sitzt und endlich ist er zufrieden. Dann nimmt er sich nochmal Zeit, um das alles auswendig zu lernen. Er wiederholt es, er rezitiert es so lange, bis es fest in seinem Kopf ist. Dass es wie aus der Pistole kommt, dass er jedes Argument kennt. Und dann sagt er, ich bin vorbereitet. Ich mache mich auf den Weg nach Hause. Und er ging los. Aber unterwegs kam ihm immer wieder Zweifel. Soll ich doch nach Hause? Oder ist es doch keine gute Idee? Mich weg. Was bringt es, wenn er mich wegschickt? Dann kann ich auch hier bleiben. Dann muss ich nicht die ganze Reise auf mich nehmen. Aber warum soll ich hier bleiben? Was habe ich hier? Wäre es dann nicht sinnvoller, dort zu gehen? Aber wenn ich hingehe und was ist, wenn mein Vater sagt, ich will dich gar nicht anstellen, dann bin ich da arm, hier bin ich auch arm. Aber was ist die Alternative? Das ist wenigstens ein Versuch. Und so spielt er mit seinen Gedanken, während er unterwegs ist und er hat Zweifel und die Gegend, die Umgebung wird ihm immer bekannter. Und je näher er kommt, desto unwohler wird ihm. Sein Magen verkrampft, er hat richtig Angst, er weiß nicht, was jetzt gleich passiert. Und langsam betritt er die großen Felder seines Vaters und er bekommt noch mehr Angst, weil er nicht weiß, was gleich auf ihn zukommt. Wie wird sein Vater nach so einem letzten Abgang reagieren? Und dann sieht er in der Ferne sein Elternhaus. Und er sieht plötzlich, wie die Tür aufgeht. Sein Vater kommt raus und schaut, ob er es wirklich ist. Und plötzlich fängt dieser Vater an zu rennen. Wenn ein Mann rennt, dann entweder, weil er auf der Flucht und der Sohn weiß nicht, was passiert jetzt. Soll ich lieber auch rennen und weg von ihm? Oder muss ich alles anspannen und mich gleich auf den Schlag gefasst machen? Er weiß nicht, was jetzt passiert. Und der Vater kommt und er stürzt sich auf den Sohn und er packt ihn und drückt ihn an sich, so fest er kann. Und er küsst ihn und er kann nicht aufhören, weil er sich so freut, seinen Sohn zu sehen. Und der Sohn, er ist völlig perplex. Er versucht gerade irgendwas zu sagen, ein Argument, aber der Vater unterbricht ihn und er ist völlig aus dem Konzept. Er ist überwältigt von der Liebe des Vaters und ist fast. Und endlich, ein Moment der Ruhe, der Vater hält ihn, schaut ihn an. Und der Sohn schaut reumütig auf den Boden und versucht irgendwas vor sich hinzustammeln, von wegen, es tut mir leid und ich möchte für dich arbeiten, ich wohne im Nachbardorf. Und der Vater unterbricht ihn schon wieder. Er nimmt ihn am Arm und zieht ihn mit sich zum Haus. Er kommt zum Hause an, er ruft seine Angestellten und fängt an, Befehle zu geben. Du bereite ein Bad vor, du machst dein Zimmer fertig und leg die Klamotten raus. Du geh in die Küche und sag dem Kochteam, die sollen jetzt richtig was vorbereiten. Du lauf durch die Nachbarschaft, lad alle für heute Abend ein. Du geh aufs Feld, such die fetteste Kuh und bring sie zum Metzing. Er steckt seinem Sohn den Siegelring, den Familienring an, als Zeichen, dass er wieder zur Familie gehört. Was der Sohn hier erlebt, ist grenzenlose Liebe. Das hätte er nicht erwartet. Er hatte wahnsinnige Angst vor diesem Treffen. Aber der Vater erwartet nicht, dass der Sohn, der Junge lang genug im Dreck sitzt und seine Lektion lernt. Der Vater nimmt ihn an. Und er nimmt ihn nicht nur als Arbeiter, als Angestellten an, sondern als Sohn. Und das bedeutet, er hat wieder Anrecht auf ein Erbe, das er eigentlich schon verspielt hat. Wenn man sich recht überlegt, der Vater hätte ihn emotional begrüßen können, ganz liebevoll und sagen, komm, jetzt geh mal baden, dann essen wir gemütlich und morgen gehen wir in die Routine über, du kannst ja deine alten Aufgaben übernehmen. Das hätte gereicht. Aber der Vater macht ein Riesenfest. Alle aus der Stadt sind eingeladen, weil er dem Sohn zeigen möchte, es ist schön, dass du wieder da bist. Du bist da, wo du hingehörst. Du bist am richtigen Platz. Gutes Fleisch ist auch heute sehr, sehr teuer. Und man hatte diese Mastkälber, also Rinder, die gut gefüttert wurden und die sich aufgespart wurden für ein besonderes Ereignis. Zum Beispiel, wenn ein Sohn heiratet. Dann wurde das Vieh geschlachtet und es wurde für alle ausgeschenkt. Und der Vater nimmt dieses Kalb und schlachtet es jetzt, weil der Sohn die Fülle erleben soll. Die Fülle des Lebens. Das ist die wahre Fülle, denn der Sohn weiß, hier bin ich geliebt, hier bin ich angenommen und wenn ich morgen früh aufwache, ist das alles nicht vorbei. Wenn ich morgen früh aufwache, dann sitze ich nicht wieder im Dreck, sondern ich bin immer noch geliebt, versorgt und habe genug. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich habe sie ein bisschen ausgeschmückt und versucht, in die heutige Zeit anzupassen, aber so erzählt Jesus es den Menschen um ihn herum. Wer gern selber nachlesen möchte, in Lukas 15 steht die Geschichte. Jesus erzählt die Geschichte den Menschen, um ihn die verschwenderische Liebe Gottes darzustellen. Für Menschen, die es gar nicht verdient haben. Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben und gesagt haben, Gott, du interessierst mich nicht. Gott, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Gott, du bist mir egal. Deine Gebote sind mir egal. Was du von mir möchtest, ist mir auch egal. Ich brauche dich nicht, ich will dich nicht. Menschen, die so eine Einstellung haben und dann ihr Leben vor die Wand gefahren haben. Ihr Leben ist ein Scherbenhaufen. Und sie kommen und sie suchen nach Hilfe. Sie suchen nach Vergebung. Sie suchen nach Hoffnung, nach Perspektive. Und Jesus erzählt ihnen diese Geschichte, damit sie verstehen, so groß ist die Liebe Gottes. Wenn du zu Gott zurückkommst, so wird er dich empfangen. So wird es dir ergehen. So handelt Gott mit dir. Wenn du zu Gott zurückkommst, wirst du die wahre Fülle des Lebens erleben. Wird Gott ein wahres Fest schmeißen. Acht, du bereust es, Gott vergibt dir, weil sein Sohn gestorben ist, alles gut. Aber wer die wahre Fülle erlebt, ganze Leben über, es ändert deine Lebenseinstellung, weil es dich frei macht, weil es dich loslöst, weil es dir zeigt, dass es so viel mehr im Leben gibt, als du bis jetzt gesehen hast, weil es dir eine Hoffnung schenkt, die du vorher nicht hattest, weil es dir Gewissheit schenkt, dass wenn es einmal aus ist, dann weiß ich, da wartet noch was Herrliches auf mich. Das ist die Fülle des Lebens. Der Sohn muss nicht erst beweisen, ich habe mich geändert und ich werde ab jetzt alles richtig machen. Ich werde nie wieder falsch handeln. Der Sohn muss sich nicht behaupten, ja, ich kann mein Handwerk immer noch, ich bin es würdig, dass du mich annimmst. Es hat gereicht, dass er kommt. Oft denken Menschen, bevor ich mein Leben Gott übergebe, bevor ich ein Leben mit Jesus führe, bevor ich mich taufen lasse, bevor ich Mitglied der Gemeinde werde, muss ich erst so und so gut sein, muss ich erstmal diese Anforderung erfüllen, muss mein Leben perfekt sein, darf ich keinen Makel mehr haben, muss ich allen Ansprüchen gerecht werden und am besten auch 3 Dienste haben und bewährt sein und sonst was. Aber das stimmt nicht. Wir legen etwas auf uns, was wir nicht leisten können, wo wir uns ewig abarbeiten und wir verpassen, die im Standard erfüllen. Glaube Gott, vertraue Gott, halte dich an ihn, komm zu ihm und das andere, das passiert unterwegs. Das wirst du erleben. Eigentlich kann man die Geschichte hier beenden. Die Aussage finde ich sehr stark und es gibt ein Happy End. Aber die Geschichte ist nicht vorbei. Denn das ist eine wichtige Botschaft an einen Sohn. Und zwar einen Älteren. Und er ist ganz anders als der Jüngere. Er ist zuverlässig. Er ist gewissenhaft. Er ist tugendhaft. Er ist vorbildlich. Er ist ein Sohn, auf den man sich verlassen kann. Und er kommt abends, er hat den ganzen Tag gearbeitet, nach Hause. Und er sieht, im ganzen Haus brennt Licht. Überall parken Autos, er hört Stimmen, er hört Musik, Gelächter. Er denkt, was ist da los? Was habe ich verpasst? Welcher Tag ist heute? Hat mein Vater heute Geburtstag? Warum sind hier so viele Leute und warum ist eine Feier in meinem Haus und ich bin nicht eingeladen? Und es ist ihm peinlich, da reinzukommen und dann dumm dazustehen, weil er den Anlass verpasst hat oder vergessen hat. Und so ruft er sich einen Angestellten und sagt, hör mal, was wird da gefeiert in meinem Haus? Und er sagt, hast du nicht mitgekriegt? Dein Bruder ist wieder zurück. Boah, wie der ausgesehen hat. Seine Geschichte, der ist in der Gosse gelandet. Er war ganz unten und er ist nach Hause gekommen und wir feiern, dass er wieder da ist. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert der Bruder? Genauso wie sein Vater? Die Antwort ist nein. Er wird richtig bockig. Er wird richtig zickig und wütend. Das ist für meinen Bruder, ne, da gehe ich nicht rein. Da will ich nicht mit feiern. Und natürlich spricht sich das irgendwann herum. Der ältere Sohn ist da, der will nicht reinkommen. Der Vater kriegt das mit. Und der Vater kümmert sich auch um ihn. Er verlässt die Feier, er verlässt die Gäste, er geht raus zu seinem Sohn und sagt, was ist denn mit dir los? Dein Bruder, den wir so lange vermisst haben, er ist endlich wieder da, lass uns feiern und uns freuen, dass er wieder den Weg gefunden hat. Ich kümmere mich um den ganzen Hof, von Tag bis Nacht bin ich am Arbeiten und für mich ein Dreckskerl. Weißt du was, ich habe meinen Anteil nicht zurückverlangt. Ich habe es bei dir gelassen. Ich habe dir geholfen. Weißt du, was er getan hat? Er hat unseren Ruf ruiniert. Er hat uns Schande bereitet. Wir wären fast insolvent gegangen, weil wir so viel an ihn abdrücken mussten. Und was hat er damit gemacht? Versoffen, verspielt, an Huren ausgegeben. Ich tue so etwas nicht. Ich bin zuverlässig. Ich habe die Familie nicht im Stich gelassen. Und was bietest du mir? Was krieg ich dafür? Nichts, nicht mal ein dummes Schaf schlachtest du, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Das ist nicht fair. Er hat das nicht verdient, ich habe das verdient. Ich muss das bekommen, nicht er. Er ist eine Flasche, er ist ein Loser. Wer bin ich für dich? Warum krieg ich das nicht? Wird einem warm. So sah das in dem älteren Bruder aus. Das war seine Herzenseinstellung. Sein Herz ist voll von Hass, von Stolz, von Neid. In der Bibel steht als Überschrift der verlorene Sohn. Und ich finde von Timothy Keller den Gedanken ganz gut. Eigentlich muss man die Geschichte umbenennen in die zwei verlorenen Söhne. Denn der zweite Sohn ist nicht viel besser als sein Bruder. Natürlich, er ist anständig. Er übertreibt nicht so. Er haut nicht so auf die Stränge. Aber in seinem Herzen sieht es ziemlich ähnlich aus. Beide verhalten sich ihrem Vater gegenüber gleich. Sie lieben ihren Vater nicht um seiner selbst willen als Kapitalanlage. Jeder möchte nur seinen Anteil draus ziehen. Der andere möchte so lange wie möglich da bleiben und er hat den Anstand zu warten, bis sein Vater tot ist und dann sein Erbe bekommt. Aber im Prinzip verhält er sich seinem Vater gleich. Er liebt seinen Vater nicht wirklich vom Herzen. Wenn man den jüngeren Sohn anschaut, dann sagt man, ja, das ist ein sündiges Leben. Sünde wird als offensichtliches Fehlverhalten deklariert. Aber der ältere Bruder ist nicht viel besser. Denn wenn man von Sünde spricht, geht es eigentlich um das Herz. Wie sieht es im Inneren aus? Wie stehe ich zu Gott? Wer ist Gott für mich? Ist Gott für mich nur da, damit er meine Gebete erhört? Ist Gott nur so das i-Tüpfelchen, die Sahne auf dem Kuchen? Gott soll dafür sorgen, dass mir nichts passiert, dass meinem Haus nichts passiert, dass meinen Kindern nichts passiert. Gott muss mich vor Krankheiten bewahren. Gott muss sich um mich kümmern. Gott ist für mich da. Es gibt viele Menschen, die so denken. Sie leben wie dieser ältere Sohn, anständig, vorbildlich, religiös, fromm. Sie halten sich an alle Gesetze. Sie zahlen die Steuern treu. Sie arbeiten nicht schwarz, sie fahren nicht über Rot, sie machen keine falschen Sachen, weil sie den Gedanken haben, wenn ich gut lebe, wenn ich tugendhaft bin, dann ist Gott mir etwas schuldig. Ich lebe gut, deshalb muss Gott mir etwas Gutes tun. Deshalb muss Gott auf mich aufpassen, weil ich so toll bin, weil ich so anständig bin. Gott ist für mich da, um mir zu helfen. Man versucht, Gott zu erpressen oder Gott zu manipulieren. Weil ich anständig lebe, muss Gott das und das für mich tun, muss Gott das und das fernhalten. Aber so funktioniert es nicht. Man möchte die Fülle des Segens Gottes haben, aber unter seinen eigenen Bedingungen. Und die Geschichte zeigt, das Herz dieses Sohnes ist voll von Stolz und Selbstgerechtigkeit. Und das, was der Vater für den jüngeren Sohn da tut, das ist in seinen Augen Verschwendung. So jemand hat das nicht verdient. Und das zeigt nur, dass dieser ältere Sohn nur sieht, was er nicht bekommt. Das fehlt mir. Das habe ich nicht. Und so sind auch solche Menschen. Sie sehen nur, was der andere bekommt. Sie sehen den Rasen auf der anderen Seite und denken, warum ist mein Rasen nicht so grün? Ich habe es verdient, dass mein Rasen so grün sein muss, aber es funktioniert nicht. Ich habe es verdient und nicht er. Ich habe gesehen, was er neulich getan hat. Sowas tue ich nicht. Warum ist mein Rasen nicht grün? Und dann ist die Frage, warum erzählt Jesus diese Geschichte überhaupt, dieses Gleichnis? Als Jesus immer berühmter wird, immer bekannter wird, kommen viele Menschen zu ihm. Und vor allem ist Jesus ein Magnet für Zöllner, für Prostituierte, für Kranke, Arme, Lahme, für Menschen am Rande der Gesellschaft, die als Abschaum deklariert wurden. Und die kommen zu Jesus, weil sie Hilfe brauchen und suchen, weil sie nicht weiter können mit ihrem Leben. Und Jesus nimmt sich Zeit für sie. Er setzt sich mit ihnen hin. Er ist mit ihnen, er hat Gemeinschaft mit ihnen, er hört ihnen zu, er ist für sie da. Und dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Elite, die Religiösen, die sagen, mit denen gibst du dich ab? Das macht man aber nicht. Die sind schlecht, wir sind die Elite. Wir leben vorbildlich, wir kennen die Bibel auswendig, wir wissen, was da steht. Wir sind Gottes Lieblinge. Jesus, warum verbringst du keine Zeit mit uns? Warum lädst du uns nicht zum Essen ein? Wir sind die angesehenen Leute der Stadt. Mit uns musst du Zeit verbringen, auf uns musst du hören. Hör doch mal, was wir wollen. Hör doch mal an, was wir brauchen. Auf die braucht keiner. Das ist ihre Einstellung. So begegnen sie Jesus und deshalb erzählt er, das Gleichnis von den zwei Söhnen. Jesus erzählt das Gleichnis, um gerade diese Elite zu warnen. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder, der dieses Gleichnis zum ersten Mal hört, am Rand des Stuhles sitzt und wartet, wie geht das jetzt aus? Was passiert jetzt? Wird die Familie wieder heile? Gibt es jetzt Versöhnung? Gibt es ein Happy End, das wir erwarten? Wird der ältere Sohn seinen Fehler einsehen und reingehen und mitfeiern? Wird alles wieder gut? Das sind so Fragen, die da mitschwingen. Das Problem ist aber, Jesus lässt das Ende offen. Der letzte Satz dieser Geschichte lautet folgendes. Der Vater sagt zu seinem älteren Sohn, komm, man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Denn dieser, dein Bruder, er war tot und ist jetzt wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Das Ende ist offen. Was passiert mit dem älteren Sohn? Man weiß es nicht. Und genau das ist der Denkzettel, den Jesus den Frommen erteilen möchte. Er möchte sie warnen. Ihr haltet euch für so fromm. Ihr haltet euch für so toll. Ihr schaut auf die anderen herab. Ihr zeigt mit dem Finger. Ihr verurteilt. Ihr hebt euch ab. Ihr glaubt, ihr seid Gottes Lieblinge. Ihr glaubt, ihr seid was Besseres, weil ihr so viel vorzuweisen habt. Weil ihr so viel geleistet habt. Aber passt auf. Passt auf, dass nicht in Wirklichkeit ihr vor der Tür steht. Passt auf, dass dieses Fest nicht ohne euch gefeiert wird. Passt auf, dass euer ganzes gutes, frommes Verhalten nicht eigentlich eurer eigenen Selbstverwirklichung dient. Passt auf, dass euer Glaube nicht nur ein Selbstzweck ist, sondern dass euer Glaube wirklich real wird. Dass euer Glaube euer Leben nicht kalt lässt. Dass euer Glaube, euer Denken über Gott, eure Beziehung zu Gott, euer Denken und euer Verhalten zu euren Mitmenschen, dass er das verändert, dass es lebendig wird, dass sich da etwas tut. Ich finde, das Besondere an der Geschichte ist, dass dieser liebende Vater sich um beide Söhne kümmert. Er nimmt sich Zeit für beide. Und er möchte, dass beide Söhne mitfeiern und die Fülle erleben, die der Vater zu bieten hat. Und deshalb gilt das auch uns. Während ich mich vorbereitet habe, kam mir immer wieder ein Lied in den Kopf. Ein sehr altes Lied, aber auch ein sehr einfaches Lied. Ich fand es sehr schön und passend, weil es genau davon berichtet. Wir möchten das gleich zusammen singen. Ihr könnt gern schon nach vorne kommen. Und du kannst gerne mitsingen, aber ich möchte dich auch ermutigen, auf den Text zu achten. Denn der Text erzählt genau von dieser Fülle, die man erlebt, wenn man bei Gott ist. Was es heißt, angekommen zu sein, angenommen zu sein, Ruhe zu finden, aufgehoben zu sein, ausgefüllt zu sein. Und während wir dieses Lied singen und wenn du vielleicht denkst, genau das ist das, was ich mir wünsche, das ist das, was mir fehlt, dann möchte ich dich einladen. Nach dem Gottesdienst werden hier freundliche Leute stehen, die für dich beten können, die mit dir beten können, die dir helfen können, genau das neu zu erleben. Gott hat seine Liebe am Kreuz, seine verschwenderische Liebe am Kreuz bewiesen. Und er lädt uns zum Festmahl ein, die Fülle seiner Liebe zu erleben. Und die Frage ist, traust du dich, wie der jüngere Sohn aus dem Dreck aufzustehen und zurück zu Gott zu kommen? Traust du dich, als älterer Sohn deinen Stolz, deine Vorurteile zu überwinden und reinzugehen, um dann die Fülle bei Gott zu erleben?